Die Reformation hat die katholische Kirche natürlich bis ins Mark erschüttert. Nach Luther sah die Welt anders aus, überall in Europa, denkt man. Stimmt aber nicht so ganz. Köln, die heilige Stadt, scheint davon nahezu unberührt geblieben zu sein. Köln im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform, so heißt der fünfte Band der legendären Geschichte der Stadt Köln, der jetzt im Greven Verlag erschienen ist. Der französische Historiker Gérard Czecks hat diesen Band verfasst. Im Studio ist der Historiker Professor Gerd Schwerhoff, der das Buch für den Greven Verlag auf der Pressekonferenz und im Kölner Rathaus vorgestellt hat. Guten Tag, Professor Schwerhoff.
Guten Tag, Herr Schwer.
Warum war das denn so? Warum hat die Reformation im heiligen Köln kaum Spuren hinterlassen? Waren die Kölner einfach viel zu katholisch?
Zunächst würde ich Sie vielleicht doch ein wenig korrigieren müssen. Spuren hinterlassen hat die Reformation sehr wohl. Das heilige Köln sah nach der Reformation anders heilig aus als vorher. Es hat sich durchaus mit der Reformation auseinandergesetzt. Es hatte sich lange Jahre und Jahrzehnte hindurch auseinanderzusetzen mit einer Minderheit von nicht katholisch gesinnten Einwohnern. Und es hat dann eben, das bringt der Titel Katholische Reform zum Ausdruck, den Katholizismus gleichsam neu erfunden. Also es ist so, dass Köln nicht mehr das gleiche Köln, das gleiche heilige Köln war wie im Mittelalter.
Also man kann davon sprechen, dass die Reformation dann auch in der katholischen Kirche, auch in Köln, viele Reformen zur Folge hatte.
Wir sprechen in der Geschichtswissenschaft vom Zeitalter der Konfessionalisierung. Früher hat man ja von Reformation und Gegenreformation gesprochen und Gerald Schecks vermeidet den Begriff der Gegenreformation ganz ausdrücklich. Es geht eigentlich darum, dass alle Konfessionen, eben auch die alte römische Kirche, einen Reformdruck hatte, dass sie Reformen initiiert und eben in der Auseinandersetzung mit den Protestanten sich eben gleichsam neu erfinden musste, eine neue Identität herausbilden musste. Und das sieht man ganz exemplarisch an der Stadt Köln. Aber Köln war insofern eben ein durchaus eigenwilliges Beispiel, als es als einzige große Reichsstadt letztendlich katholisch blieb und nicht wenigstens zeitweilig protestantisch wurde.
Wie sahen die Reformen denn aus?
Nun, die Reformen waren sehr langwierig. Fangen wir mit den neuen Orden an. Die Jesuiten kamen in die Stadt in den 1540er Jahren, mussten sich dann erstmal etablieren in dieser Stadt und brachten neue Formen von Seelsorge auch ins Spiel, waren zum Teil viel wichtiger dann als die Pfarrprediger. Es gab neue Formen von Bruderschaften, also ein neues katholisches Leben im Grunde genommen. Das Wichtige am 16. Jahrhundert ist aber, dass es im Grunde noch so in der Schwebe blieb, also dass man lange Zeit noch gar nicht in diesem emphatischen Sinne gesagt hätte, ja, wir sind jetzt katholisch und nicht protestantisch, sondern das begann dann erst so ab Jahrhundertmitte und entwickelte sich dann bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts. Und erst in dieser Zeit war das dann auch politisch vollkommen klar, dass Bürgerrecht im eigentlichen Sinne nur jemand erlangen konnte, der katholischen Bekenntnisses war und das auch von seinem Pfarrer bescheinigt bekam.
Also kann man sagen, dass auch in Reibung zur Reformation, dass ein neues katholisches Selbstbewusstsein entstand?
So kann man das sagen. Natürlich haben alle Konfessionen, im Übrigen auch die Protestanten, gesagt, wir haben eine große Kontinuität seit der Antike. Wir sind die eigentliche Kirche. Das war ja auch das protestantische Selbstbild, dass sie das Urchristentum verkörperte. Und die katholische Kirche hat natürlich ihre Lehrtradition und Verkündigungstradition ins Spiel gebracht. Aber analytisch gesehen sieht man eben doch, dass vieles sich dann eben neu gestaltete, nicht zuletzt auch durch das neue Medium des Buchdrucks. Also man druckte dann Heiligenbildchen, man druckte kontrovers theologische Schriften. Wir erleben ja eben eine erste massenmediale Revolution. Der erste Held dieser Revolution war Martin Luther und waren nicht die Katholiken, aber auch die Katholiken nutzen dieses neue Medium zunehmend und Köln war das Zentrum der katholischen Druckproduktion Im ganzen Reich.
Und das hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Evangelisierung. Sie sagten, die Jesuiten kamen in die Stadt, die Bruderschaften. Wie sah das aus? Veränderte sich die Evangelisierung dann auch in der katholischen Kirche?
Ja, man setzte sich natürlich intensiver auseinander mit seinem Christsein. Also es gab eine stärkere Fundamentalverchristlichung, hat das einmal ein französischer Historiker genannt. Also eine stärkere Auseinandersetzung der Laien mit ihrem Glauben, auch ein stärkeres Bewusstsein der Laien mit ihrem Glauben, wenn man sich damit auseinandersetzte, welche Sakramente gibt es denn eigentlich und welchen Status hat das Taufsakrament? Wir haben ja über Jahrzehnte hinweg eine kleine, aber doch sehr rege Minderheit von Täufern auch in der Stadt, die ja die Gültigkeit der Kindertaufe bestritten und eben die Erwachsenentaufe propagierten. Und das hinterließ eben auch Spuren im Bewusstsein, im Seelenleben der normalen katholischen Kölner, die eben sich dann im 17. Jahrhundert später noch viel stärker als in dieser Zwischenzeit eben dann als katholisch und nicht mehr einfach als Christen empfanden.
Also die katholische Kirche, ja, ich greife mal ein bisschen hoch ins Regal, die hat sich sowas wie neu erfunden, auch in Reibung zur Reformation. Ich mache mal einen ganz gewagten Vergleich. Heute haben wir die säkulare Gesellschaft. Das wäre doch eigentlich auch eine Chance für die katholische Kirche, in Reibung mit der säkularen Gesellschaft, sich auch so neu zu definieren und neu zu erfinden.
Ja, ich weiß es nicht, ob die katholische Kirche tatsächlich daraus Lehren schöpfen könnte. Man muss natürlich sagen, das hatte ja starke repressive Seiten. Jahrzehntelang sind Protestantentäufer immer wieder aus der Stadt exiliert worden. Manche Prediger sind hingerichtet worden. Diese repressive Seite hat mit Sicherheit keinerlei Vorbildcharakter. Aber man muss eben betonen, dass eben beides in der Geschichte des Christentums oft zusammengehört. Die Repression und sozusagen die kreative Ausbildung neuer Identitäten. Was für die Historiker interessant ist, ist eine knifflige Frage, nämlich die Frage, warum gab es denn überhaupt keine Reformation in Köln? Tatsächlich ist Köln eben die einzige große Reichsstadt im Reich, aber da sind sehr besondere Bedingungen in Köln, die es mit sich brachten, dass die Stadt zu keinem Zeitpunkt tatsächlich, ich sag mal, in Gefahr war, vom Standpunkt der alten Katholiken aus protestantisch zu werden.
Hing das auch damit zusammen, dass die katholische Kirche sich dann auch auf einen Reformweg gemacht hat?
Dieser Reformweg der katholischen Kirche war, den gab es natürlich in Köln, aber den gab es auch überlokal. Das war sozusagen zwangsläufig. Die Frage, warum es keine Reformation in Köln gab, hängen sehr stark mit Kölner Sonderbedingungen zusammen. Ich würde drei Faktoren nennen. Einmal den starken Einfluss der Kölner Universität, die sehr traditionell geprägt war und sozusagen auch sehr stark in das geistige Leben der Stadt hineinwirkte, weil es eine städtische Institution war, die Universität. Das war in den meisten Orten anders. Zweitens die Auseinandersetzung mit dem Kölner Erzbischof, der immer wieder drohte, die Kölner Selbstständigkeit zu verkleinern oder Köln wieder zu seiner Stadt zu machen. Und deswegen war man auf Gedeih und Verderb mit dem Haus Habsburg und den Kaisern liiert und die waren und blieben eben katholisch. Und auch die politische Großwetterlage, die Auseinandersetzungen im niederländischen Freiheitskampf, die Präsenz der Spanier sozusagen in den Niederlanden, das ist ein wichtiger politischer Faktor. Und drittens, und das ist vielleicht das aus meiner Sicht interessanteste, Köln war im Innern so kleinteilig angelegt, dass die durchaus vorhandenen Impulse zur Reformation, zur Innovation eigentlich in dieser, gerade an den partizipativen Kleinstrukturen in Köln, an den vielen Kirchspielen, an den vielen Gaffeln sozusagen zerronnen, wenn man es so sagen will. Also Innovation war schwer durchsetzbar sozusagen von einzelnen Leuten, die dann im Rat sozusagen auf die Pelle rücken konnten, sondern da war Köln in seiner Kleinteiligkeit dann im Ergebnis feste Burg des römischen Glaubens.
Kennen wir heute noch. Köln wird aus den Fehdeln heraus regiert. Jedes Fehdel macht im Grunde, was es will. Und das macht es manchmal zum Schaden und zum Glück der Stadt Köln auch für den Kardinal ein bisschen schwierig.
Es waren demokratische Unruhen, die in Köln herrschten. Also es war nicht nur obrigkeitstreu, die Eckdaten des Buches sind Eckdaten von inneren Unruhen, bei denen Anfang des 16. Jahrhunderts einige Bürgermeister unter dem Schwert des Henkern ihr Leben lassen mussten, wegen Korruptionsvorwürfen. Aber im Falle der Religionsstruktur wirkt diese Fädels oder die Gaffeln, die Kirchspiele, wirkt es tatsächlich im Ergebnis für die Beharrung des römisch-katholischen Glaubens, beziehungsweise dann die katholische Reform, die langsam und bedächtig und allmählich kam und nicht für eine protestantische Innovation, wobei wir heute natürlich diese schwierige Rhetorik, dass mit den Protestanten nur der Fortschritt verbunden ist und mit den Katholiken die Reaktion, kritisch sehen. Deswegen Konfessionalisierung. Also eigentlich erfinden sich alle Konfessionen neu, die Protestanten, die Katholiken, die Calvinisten, die Anglikaner in England, jeder hat eine eigene Traditionsbildung und dann kann das schlecht auf den Punkt von Fortschritt und Reaktion bringen.
Dann haben Sie einige Gründe genannt, warum es keine Reformation in dem Sinne in Köln gab. Spielte vielleicht auch eine Rolle, eine machtpolitische Rolle, eine strategische, globale Rolle. Köln befand sich vielleicht im 16. Jahrhundert in einer Art Dornröschenschlaf und war einfach nicht wichtig genug, als dass man von außen Druck ausübte.
Im Gegenteil, Köln war ein ganz zentraler reichspolitischer Faktor als katholische Reichsstadt im Nordwesten des Reiches und insofern eher eine katholische Bastion. Dann im späten 16. Jahrhundert, hier siedelte sich der päpstliche Nuntius an, nicht aus Zufall. Also es war gerade die Bedeutung Kölns reichspolitisch gesehen, die also einen starken Druck in Richtung Katholizismus ausübte, wie gesagt, und gleichzeitig die Konkurrenz zum Erzbischof. Ich meine, es gab ja damals zwei Reformationsversuche im 16. Jahrhundert, Mitte des 16. Jahrhunderts und nochmal in den 1580er Jahren, wo die Erzbischöfe versuchten, sozusagen von oben den Protestantismus im Kurköln einzuführen oder im Erzbistum. Und gerade deswegen musste die Reichsstadt katholisch bleiben, um sozusagen gegen den Erzbischof ihre Autonomie zu behaupten.
Also doch etwas kompliziertere machtpolitische Verstrickungen, in denen Köln sich da befand. Nun, der fünfte Band der Stadtgeschichte beschäftigt sich aber nicht nur mit der Reformation natürlich. Das 16. Jahrhundert ist weit größer und bunter, sondern zum Beispiel auch mit der Renaissance, die im 16. Jahrhundert eine bedeutende Rolle spielt. Renaissance, vielleicht mal zunächst ganz einfach zur Erklärung. Was meinen wir eigentlich, wenn wir diesen Begriff heute benutzen?
Das ist ein weites Feld. Es meint ja natürlich die Wiedergeburt der Antike, die Wiedergeburt antiker Gelehrsamkeit, die Wiedererfindung von antiker Weisheit durch die Humanisten nicht zuletzt. Insofern war natürlich Köln eine Hochburg der Renaissance, sowohl künstlerisch als auch intellektuell. Und wir haben ja einige durchaus ansehnliche Renaissance-Kunstwerke auch, also etwa die Rathauslaube, die man heute noch als Schmuckstück ja besichtigen kann. Aber natürlich spielt damit auch der Buchdruck wieder ins Spiel, insofern eben diese humanistische Gelehrsamkeit sich oft auch in Textproduktion und kritischer Textproduktion auseinandersetzte. Dem Buch liegt ja der große Mercator-Plan von 1570 bei. Das ist sozusagen ein fast grundstücksgetreuer Plan, wo man auch heute noch, wenn man in der Innenstadt wohnt, in Köln vielleicht noch ziemlich gut verorten kann, wo man tatsächlich damals gelebt hätte, wenn die Verhältnisse noch so wären. Und auch diese Art sowohl der technischen Fertigung als auch der Stichkunst ist also natürlich zutiefst humanistisch gefärbt und quasi auch innovativ technologisch gemacht, sodass das also auch ein Stückchen humanistischer Renaissance-Gelehrsamkeit ist.
Das hat die Zeit damals schon auf den Kopf gestellt, diese neuen Möglichkeiten des Buchdrucks und Stadtplan. Mein Gott, das ist fast wie Google Maps damals, nicht? Ähnlich wie wir das heute wieder erleben.
Sie haben jetzt das Wort des auf den Kopf stellens das Bild gebaut. Eigentlich ist es ja so, es schafft eine Vogelperspektive, die man vorher sich gar nicht in dieser Weise vorstellen konnte. Hier wird sozusagen der neue Horizont dieser Gelehrsamkeit auch sinnfällig, indem halt die Stadt sozusagen in recht maßstabgetreuer Weise von oben abgebildet ist. Es wird da nichts hervorgehoben, was besonders bedeutsam ist, sondern es bleibt alles so in seinem Maßstab. Also es ist auch ein neuer, wenn man so will, wissenschaftlicher Blick auf die Stadt.
Das ist spannend. Man kann sich diesen Plan auch mal nehmen und heute noch durch die Stadt Köln spazieren anhand dieses alten Plans aus dem 16. Jahrhundert und mal gucken, dass fast alle Straßen, die wir heute kennen, sind genau schon so auf dem Plan verzeichnet. Sie haben von großen Geistern gesprochen, Intellektuellen. Können Sie da ein paar Namen nennen, die hier?
Ja, es gab zum Beispiel einen Kreis von international tätigen Humanisten, Georg Cassander und Jean Matal, die hier, man könnte fast sagen, in so einer Art Späthumanistenblase gelebt haben. Wir wissen gar nicht genau, ob die überhaupt Deutsch gesprochen haben. Das ist fast wieder so die heute in Berlin, die Expats, die sich sozusagen da einfach irgendwo an einem zentralen Ort anfinden, die ihre Studien betrieben haben, ihre Texte veröffentlicht haben europaweit und die im Übrigen auch für einen gewissen, ja, nicht konfessionellen Blick noch im späteren 16. Jahrhundert standen, der durchaus Anklang auch bei manchen Angehörigen der Kölner Oberschicht fand. Also Cassander ist in der Familiengruft eines Kölner Patriziers bestattet worden. Dann gab es ein Epitaph und die Entfernung dieses Epitaphs Anfang des 17. Jahrhunderts markiert in gewisser Weise so etwas wie die verschärfte Katholisierung, Konfessionalisierung, auch ein Abkehr von diesen eher irenischen, friedlichen, erasmianischen Ideen eines Mittelwegs, wo man sich gar nicht konfessionell so festlegen wollte. Aber das war so eine Mikrokultur in Köln, die eben zeigt, was diese Stadt auch intellektuell für eine Ausstrahlungskraft haben konnte.
Das 16. Jahrhundert ist sicher ein Jahrhundert, das auch die Neuzeit einläutet, Reformation, wir haben darüber gesprochen. Welche Weichen für die Neuzeit wurden denn damals in Köln gestellt?
Naja, die wichtigste Weiche ist mit Sicherheit die konfessionelle Weiche. Köln hat ja in gewisser Weise eine starke politische und auch soziale Binnenlogik. Wir haben über die vielen Kirchspiele gesprochen, über die Gaffeln. In der ganzen Zeit des 16. Jahrhunderts blieb ja das kölnische alte Grundgesetz, der Kölner Verbundbrief von 1396, in Geltung. Er wurde allerdings nach der ersten Unruhe 1512-13 ergänzt durch einen sogenannten Transfixbrief, wo die Bürgerrechte nochmal festgeschrieben wurden. Am Ende gab es dann nochmal eine Unruhe mit noch einem Dokument 1610, aber was im Grunde so eine Art Bestätigung und Verfestigung darstellte. Und diese Ordnung blieb bis Ende der reichsstädtischen Zeit 1794 eigentlich erhalten und in Kraft. Das heißt, die dramatischen Weichenstellungen, etwa im Hinblick auf die Globalisierung, was den Welthandel angeht, die haben Köln nicht so dramatisch durchgeschüttelt. Köln hat sich wirtschaftlich ganz gut auf die neuen Verhältnisse einstellen können, weil es eine sehr multipolare Ökonomie hatte, aber wurde schon doch herausgefordert dadurch. Die Druckindustrie, wir haben es gesagt, war in Köln durchaus vertreten und ich würde sagen, diese Medienrevolution war tatsächlich eine wichtige Weichenstellung, aber tatsächlich deswegen ist es kein Zufall, dass das Buch eben die Reformation, die katholische Reform im Titel trägt. Diese religiösen Veränderungen sind tatsächlich, was die Veränderungsdynamik angeht, glaube ich, der bedeutendste Prozess, der da im 16. Jahrhundert zu beobachten ist.
Und mitten in Köln, da stand der Dom, der weiß Gott noch nicht fertig war. Oben drehte sich der Holzkran und knirschte und knarzte über der Stadt. Die Renaissance hat sich ja auch dazu geführt, dass man nicht auf die Idee kam, dieses mittelalterliche, gotische Ding jetzt weiterzubauen, oder?
Ja, auch da gibt es, glaube ich, mehr Tradition als Reflexion darüber. Das war sozusagen eine Baustelle, eine stillgelegte mehr oder weniger und blieb es. Man baute dann ja auch lieber eigene kleine Renaissance-Dinge, etwa die Rathauslaube hatte ich genannt, man baute Kirchen um. Große Bauwellen gab es sicherlich im kirchlichen Bereich nicht, vielleicht sogar eher dann im weltlichen. bis dann im 17. Jahrhundert Maria Himmelfahrt sozusagen als Manifest dann des neuen und verfestigten katholischen Glaubens entstand, da mussten noch einige Jahrzehnte vergehen.
Das war die große Ausnahme, Maria Himmelfahrt. Also Barock hat es in Köln ja auch kaum gegeben.
Ja, das ist eine optische Täuschung. Es gab natürlich so viele mittelalterliche Kirchen, die wollte man ja nicht einfach abreißen, sondern in dieser Zeit, aber tatsächlich dann eher nach dem 16. Jahrhundert, ist ja in Köln wahnsinnig viel an Innenausbau passiert. Das ist durch den Zweiten Weltkrieg spätestens zerstört worden und die Nachkriegsphilosophie bei der Restauration unserer vielen schönen Kirchen war ja eben der weitestmögliche Purismus, der als die Wiederherstellung des Ursprünglichen galt. Das wird man heute auch ein bisschen differenzierter und vielleicht sogar kritischer sehen. Aber wenn man sich Bilder aus dem 19. Jahrhundert anguckt, sind die Kirchen von außen romanisch oder gotisch, von innen allerdings sehr stark vom Barock dann geprägt.
Und dann wären wir schon beim Band 6 und beim Band 7 der Kölner Stadtgeschichte.
Der Band 6 und 7, die existieren schon und sind, wenn ich das als Mitautor dann so sagen darf, natürlich auch lesenswert. Also wie die Geschichte nach dem 16. Jahrhundert weitergeht, kann man schon nachlesen. Da kann man den roten Faden auch dann des Katholischwerdens noch weiter fortgesponnen sehen.
Also wenn man sich einmal anfängt, mit der Kölner Stadtgeschichte zu beschäftigen, dann wühlt man sich da hinein und findet es spannender, spannender und immer spannender, was hier in Köln, und die Kölner sagen, im Nabel der Welt passiert ist.
Ja, selbst wenn man den Köln nicht als Nabel der Welt ansieht, ist Köln doch ein sehr spannendes Beispiel, aber eben nicht nur ein Beispiel für das, was man anderswo auch findet. Der Historiker liebt das Individuelle und wie gesagt, die Frage, warum gerade in Köln keine Reformation, ist sehr herausfordernd. Also Köln ist nicht nur für Leute, die finden, Köln sei irgendwie die schönste Stadt der Welt, sondern sind eigentlich für alle, ist das ein lohnenswertes Exempel zum Nachlesen, hoffentlich.
Vielen Dank, Professor Gerd Schwerhoff. Köln im Zeitalter von Reformation und katholischer Reform, so heißt der 5. Band der Geschichte der Stadt Köln, den uns Professor Schwerhoff vorgestellt hat. Geschrieben hat das Buch der französische Historiker Gérard Scheix. Erschienen ist es im Greven Verlag. Es hat über 500 Seiten und wir haben darüber gesprochen. Es enthält ein Reprint des Mercator-Stadtplans. Leinengebunden ist das opulente Buch. Kostet 60 €. Vielen Dank für das Gespräch.